Im nächsten Abschnitt des Kolosserbriefes, mit dem wir uns in dieser neuen Predigtreihe beschäftigen, geht es um die Beziehung der Ehepartner zueinander, das Verhältnis der Kinder zu ihren Eltern und die Verhaltensweisen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Paulus zeigt lediglich einige Verhaltensweisen, also keine detaillierte, ausführliche Beschreibung, Tipps und Tricks, wie man das macht, so dass man das, die Beziehungen gut lebt. Und deshalb habe ich diesen Abschnitt überschrieben mit das ABC der Verhaltensregeln. Also das will einfach zeigen, dass es eigentlich nur um grundlegende Dinge geht. Einerseits heute über die Ehe, dann über die Kinder, Familie, dann der Arbeitnehmer und dann der Vorgesetzte. Das sind so die Themen, und da ich ja jetzt durch den Kolosserbrief im Durchpredige kommt man ja dann an diese Stellen. Eine ist ja sehr umstritten, das werden wir dann noch sehen, eine Aussage. Heute beschäftigen wir uns mit den Verhaltensregeln in der Ehe. Die Institution Ehe steht in einer harten Zerreißprobe. Ehepaare, die ein Leben lang zusammenbleiben, werden als Ausnahme wahrgenommen. Man interviewt sie, wie habt ihr das geschafft so lange, und es ist ja selten, dass man so lange zusammenbleibt. Und in den Medien wird oft die sogenannte offene Beziehung propagiert. Und offen ist die Beziehung, weil dort ab und zu auch andere Partner dazukommen können und man dort auch mit anderen Partnern sexuell verkehrt. Deshalb eben offen. Und behauptet wird, dass das die eigene Ehe sogar beleben würde, wenn sie so mal ein bisschen eingerostet ist, mal ein bisschen quasi frisches Blut, und dann ist man wieder froh und seinen eigenen Partner. Und sogenannte wissenschaftliche Artikel legitimieren dieses Verhalten, indem sie erklären, dass Untreue eigentlich ganz normal sei. Der Mensch sei nicht zur Monogamie, sondern zur Polygamie geboren. Das leiten sie dann oft auch aus der Tierwelt ab. Doch diese schöne Theorie über die offene Beziehung machen die Menschen in der Praxis selten glücklicher, vielmehr verursachen sie Verletzungen, Chaos, Selbstverachtung und führen schlussendlich in die Einsamkeit. Doch je mehr die Menschen glauben, ihr Leben würde sich auf diese Erde beschränken, desto stärker neigen sie dazu, offene Beziehungen zu leben oder es wenigstens zu versuchen, denn wenn man nur einmal lebt, dann darf man doch nichts verpassen. Wenn man nur einmal lebt, dann muss ich doch alles, was mir irgendwie möglich scheint, aus diesem Leben herauspressen. Und wenn es mit dem festen Partner nicht mehr befriedigend läuft und die Aussicht auf zur Besserung schlecht ist oder zu anstrengend scheint, wechselt man halt den Partner und genießt das neue Lebensgefühl. Denn das Leben, dessen Horizont mit dem Tod erreicht ist, ist zu kurz, um sich mit einem Partner das Leben schwer zu machen. Aber es ist nicht erst heute so, dass die Ehe kein leichtes Unternehmen ist, und das wissen ja viele unter uns, die auch schon Schlimmes erlebten, die auch schon erleben mussten, dass ihre Ehe auseinanderbricht und sie das nie gedacht hätten. Es ist kein einfaches Unternehmen. Und früher war es nämlich nicht einfacher und es war auch nicht besser. Wir meinen, früher sei immer alles besser gewesen. Früher war es gar nicht besser. Selbst die Jünger von Jesus reagierten sehr erstaunlich, als Jesus ihnen erklärte, wie sich Gott die Ehe vorstellt und dass er Gott der Meinung ist, dass ein Mann seine Frau nicht einfach wegschickt, wenn ihm etwas nicht mehr passt. Und die Jünger waren perplex, und was sagen sie? Wenn es zwischen Mann und Frau so steht, ist es besser, gar nicht zu heiraten. Das haben die Jünger Jesus geantwortet. Stellt euch das vor. Wenn das die Meinung Gottes ist, dann ist es besser, nicht zu heiraten. Und so geht es auch heute vielen Menschen. Sie wissen, wie schwierig eine Ehe werden kann, wie verletzend und schmerzhaft es wird, wenn in der intimsten Beziehung es nicht mehr klappt. Und die Lösung, einer schmerzhaften und teuren Scheidung zu entgehen, sehen viele in der Ehe ohne Trauschein. Läuft es nicht mehr gut, dann ist es leichter, wieder auseinanderzugehen. Eines ist aber ganz sicher. Die Institution Ehe ist und bleibt eine Idee Gottes. Und ist und bleibt schlussendlich auch die Grundlage jeder Gesellschaft. Als Gott die Welt geschaffen hat, sagte er, deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Die Ehe ist also eine Art Neuschöpfung. Kommt ein Mann und eine Frau zusammen, verschmelzen sie zu einer neuen, einzigartigen Körperschaft. Sie werden eins mit Leib und Seele. Und man ist nach einer Ehe nie derselbe Mensch wie vor einer Ehe. Es ist etwas Neues entstanden. Das ist das Idealbild der Ehe. Das ist auch die Idee, als die Sünde noch nicht in die Welt kam. Und leider hat die Sünde diese neuen intimen Gemeinschaft großen Schaden zugefügt. Wie die Sünde auch im Leben eines Menschen sein zerstörendes Unwesen treibt sie auch das in unseren Ehen. Und deshalb müssen wir uns überlegen, wie wir in dieser engen Gemeinschaft leben und ein Leben lang glücklich und zufrieden sein können. Viele würden bezweifeln, dass es überhaupt möglich ist. Man kommt immer unter den Verdacht, wenn man lange verheiratet ist, ja, das läuft nur noch alles aneinander vorbei. Die lieben sich gar nicht mehr wirklich. Die sind nur noch zusammen, weil sie ja mal geheiratet haben. Aber es ist möglich. Aber das funktioniert nicht ohne den Beitrag der beiden Ehepartner. Und in zwei kurzen Sätzen beschreibt Paulus, auf was es in der Ehe ankommt. Und er seine Aufforderung beachtet wird, den Segen erleben, der daraus erwächst. Paulus schreibt, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. So ist es für Frauen angemessen, die sich zum Herrn bekennen. Und ihr Männer liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Paulus gibt hier also keine detaillierte Anweisung, wie sich die Ehepaare zueinander verhalten sollten. Vielmehr beschreibt Paulus eine grundlegende Haltung, die in einer Ehe zum Tragen kommen sollte. Wir werden uns also mit dieser grundlegenden Haltung beschäftigen. Das andere überlasse ich einmal diesen vielen guten Ehebüchern, die es gibt. Was Paulus hier sagt, habe ich in zwei Leitsätze gefasst. Leitsätze sind dazu da, damit wir uns an ihnen orientieren können. Sie müssen kurz und prägnant sein, so dass wir sie jederzeit abrufen können. Und einen Leitsatz habe ich für die Männer und einen Leitsatz für die Frauen. Der Leitsatz für die Frauen heißt, würde ich Jesus so begegnen? Und der Leitsatz für die Männer heißt, würde Jesus so handeln? Beginnen wir mit dem Leitsatz für die Frauen. Denn Paulus beginnt, wie es sich gehört, ja mit den Frauen. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, so ist es für Frauen angemessen, die sich zum Herrn bekennen. Diesen Vers darf man kaum mehr laut zitieren. Selbst unter Christen löst diese Aussage von Paulus sofort Kontroversen aus. Viele Frauen kommen mit dieser Aufforderung des Paulus nicht zurecht und ich führe ab und zu Diskussionen, weil viele Frauen auf das ansprechen. Ich muss auch aufpassen bei einer Trauung, wie ich mich da formuliere. Sehr sensibler Satz. Frauen empfinden das als diskriminierend. Unterordnung unter dem Mann verstehen sie als Unterwerfung, Hörigkeit, Unterdrückung, Gehorsam gegenüber dem Mann. Frauen befürchten, dass die Unterordnung ihrem Geschlecht eine unwichtige Bedeutung verleiht, unwichtiger als dem Mann. Sie würden als minderwertiges Geschlecht gesehen. Alles sehr negative und beleidigende Assoziationen. Natürlich kann ich all diese Befürchtungen verstehen, aber sie sind falsch. Falsch, weil Paulus das mit dieser Aussage nicht meint, dass die Frau sich dem Mann unterwerfen muss. Und übrigens spricht Paulus hier von der Ehe. Er macht keine generelle Aussage, wie man das oft irrtümlicherweise macht, als dass eine Aussage wäre zur Regelung der Geschlechter schlechthin untereinander. Also der Frauen, die Frauen müssen sich gegenüber allen Männern unterordnen. Müsste man ja umgekehrt auch sagen, da müssten die Männer auch alle Frauen lieben. Oder? Das würden wir ja dann auch irgendwie speziell finden. Nein, es geht nicht um das Generelle, sondern es geht einzig hier um die Beziehung von Mann zu Frau. Und ferner geht bei der Aufregung über diese Aussage von Paulus gern der Überblick verloren. Denn Unterordnung ist eigentlich eine christliche Tugend schlechthin, zu der jeder Christ ermutigt wird. Im Epheserbrief schreibt Paulus, bevor er sagt, dass sich die Frau ihrem Mann unterordnen soll, schreibt er, und das überliest man dann gerne in der ganzen Diskussion oder übersieht man, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Da macht er eine generelle Aussage, wie die Gemeinschaft unter Christen eigentlich funktionieren soll. Also unabhängig vom Geschlecht sollen sich die Christen einander unterordnen. Und wohlbemerkt, auch der Mann soll sich unterordnen, und zwar gegenüber Männern und Frauen. Mit einer Aussage von Paulus gegenüber den Philippern wird deutlich, was die Aussage dieser Unterordnung eigentlich inhaltlich meint. Ihr sollt demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Der Mann ist also nicht grundsätzlich der Übergeordnete und die Frau immer die Untergeordnete. Vielmehr sind wir gleichzeitig untergeordnet wie auch übergeordnet. Ob Mann oder Frau. Unterordnung hat mit Unterwerfung und Gehorsam überhaupt nichts zu tun. Und Paulus appelliert hier an die Frau, die Jesus nachfolgt, dass sie sich gegenüber ihrem Mann respektvoll verhalten. Und das soll sie freiwillig tun, aus eigener Überzeugung, zur Ehre Gottes. Es ist wichtig zu verstehen, dass Paulus hier die Frau anspricht, dass er das der Frau sagt. Er sagt nicht, der Mann soll dafür sorgen, dass die Frau sich unterordnet. Die Frau soll ihre eigene Entscheidung treffen, nicht der Mann soll dafür sorgen, weil das würde nicht funktionieren und das würde zur Unterdrückung der Frau führen, wenn der Mann meint, dass er die Frau unterordnen soll. Dann haben wir nicht verstanden, was Unterordnung meint. Paulus will der Frau ans Herz legen, auf was sie in der Begegnung mit ihrem Mann achten soll. Oder man könnte auch anders sagen, dass Paulus ihnen sagt, was bei den Männern ankommt, was den Männern wichtig ist. Und ein Mann hat es eben sehr gern, es klingt es vielleicht etwas plump, aber es ist so, Männer haben es sehr gern, wenn sie von ihrer Frau ein bisschen bewundert werden. Oder wenn die Frau ein bisschen, ja, so hochschaut, kann man auch sagen. Interessanterweise zeigen Untersuchungen von Männern und Frauen, die man befragt hat, dass den Männern in Beziehung zur Frau die Achtung wichtiger ist als die Liebe. Das ist sehr interessant. Bei den Frauen, die haben ein bisschen anders geantwortet, aber bei Männern war es wichtiger, Achtung zu bekommen als Liebe. Wenn es um die Unterordnung geht, stellen wir in der Regel auch die falschen Fragen. Wir wollen wissen, was die Unterordnung bedeutet, wenn es um einen Hauskauf geht. Kann der Mann das Haus gegen den Willen der Frau kaufen? Die Frau sagt nein, der Mann sagt ja, dann kaufen wir es. Wie sieht es aus, wenn der Mann auf der Karriereleiter einen Schritt weitergeht? Hat die Frau da etwas zu sagen? Kann die Frau berufstätig werden, wenn sie das möchte? Oder kann ihr Mann dann ihr das verbieten? Fragen, die bei uns heute Morgen vermutlich große Diskussionen in Gang setzen würden, nur schon, weil wir aus ganz verschiedenen Generationen kommen. Natürlich kann man über all das diskutieren und Überlegungen machen, aber das ist die falsche Fragestellung. Paulus will diese Frage gar nicht beantworten, zum Glück. Hätte Paulus sie beantwortet, wie das alles genau läuft mit diesen Entscheidungen, wären die Antworten für uns heute vermutlich gar nicht mehr anwendbar, weil er in ganz anderen Kultur lebte. Übrigens war es früher bei uns möglich, dass ein Mann seine Frau verbot zu arbeiten. Dann war er rechtlich gedeckt. Paulus will eine Einstellung, eine Grundhaltung aufzeigen. Wie und in welcher Haltung soll ich meinem Ehepartner begegnen? Wer in welchem Fall die letzte Entscheidung treffen wird, ist ein Nebenschauplatz. Das kann einmal die Frau, in einem anderen Fall der Mann sein. Gerne hätten wir feste Regeln, messbare Kriterien. Aber Grundhaltungen und Gesinnungen lassen sich eben nicht reglementieren. Hätten wir solche Regeln, würden sie uns auch nicht glücklicher machen. Ein Beispiel. Wir bestimmen, dass der Mann seine Liebe, seine Zuneigung zur Frau am besten dadurch zeigen kann, indem dass er ihr jede Woche einen Blumenstrauß nach Hause bringt. Das sind 52 Blumensträuße im Jahr. Wenn er sich das leisten kann, die Familie. Jetzt vergisst er das einmal. Er bringt nur 50 statt 52. Hat er seine Frau jetzt noch gern oder nicht? Und wie ist es mit dem Mann, der schon seit 10 Jahren das noch nicht einmal vergessen hat? Liebt er seine Frau unbändig? Ich weiß nicht, ob die Frau nach 6 Jahren, wenn andere Sachen nicht mehr so stimmen, dem Mann vielleicht plötzlich sagen wird, du bringst mir zwar immer einen Strauß, das ist zwar schön und nett, aber ich weiß gar nicht, ob du mich noch liebst. Regeln können eine Haltung nie ersetzen. Ist nicht möglich. Auch wenn wir das gerne würden. Keine Beziehung wird glücklich durch Regeln. Und deshalb beschreibt Paulus eine Grundhaltung. Und übrigens sieht Paulus in der Ehe ein Modell für die Beziehung von Jesus zur Gemeinde. Er schreibt den Ephesern, hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Weil Paulus in der Ehe ein Modell für die Beziehung von Jesus zu seiner Gemeinde sieht, kann ich den Leitsatz für die Frau ableiten. Die Frau steht in diesem Vergleich für die Gemeinde und daraus ergibt sich folgender Leitsatz für die Frau in der Begegnung mit ihrem Mann. Würde ich Jesus so begegnen? Würde ich Jesus das so sagen, wie ich das eben meinem Mann gesagt habe? Würde ich Jesus gegenüber so reagieren, wie ich eben meinem Mann gegenüber reagierte? Wer sich von diesem Satz leiten lässt, für den erübrigt sich eine detaillierte Beschreibung, wie wir uns in den verschiedenen Situationen verhalten sollten. Das ist sowieso immer abhängig von uns als Ehepaare. Jedes Ehepaar ist ein Original, ist speziell. Jedes Ehepaar funktioniert ein bisschen anders. Wir meinen, man kann alles über einen Leist scheren, das geht nicht. Aber wenn diese Grundhaltung da ist, dann kann man die verschiedenen Situationen bewältigen. Eine Frau, die sich von der Frage leiten lässt, von dieser Frage leiten lässt, wird ihrem Mann nicht respektlos begegnen, denn sie will auch Jesus und wird auch Jesus nicht respektlos begegnen. Und wie sie Jesus gegenüber dankbar ist für alles, was er ihr geschenkt hat, so wird sie auch ihrem Mann gegenüber dankbar sein. Und nun kommen wir zum zweiten Leitsatz für die Männer. Ihr Männer, sagt Paulus, liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Über diese Aussage hat sich noch niemand aufgeregt, habe ich noch nie gehört. Das ist doch klar. Das ist doch das Mindeste, das man von einem Mann erwarten kann, dass er die Frau liebt. Doch was Paulus hier mit Liebe meint, wird oft übersehen. Liebe ist eben nicht nur ein schönes Wort oder ein schönes Gefühl, sondern Liebe ist eine Tat. Und so versteht es Paulus. Und natürlich geht es Paulus auch nicht um die erotische Liebe, denn dazu muss man in der Regel keinen Mann dazu ermutigen. Liebe, die Paulus hier meint, hat mit Aufopferung zu tun. Im Epheserbrief schreibt er das noch ganz exakt. Ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Ich habe noch nie eine Frau gehört, die sich über diese große Anforderung an uns Männer brüskiert hätte. Das ist ja verrückt, was die Männer da machen müssen. Auch habe ich noch nie einen Mann gehört, der sich an dieser Aussage gestoßen hätte. Und was ich aber erlebt habe, was mich immer ein bisschen irritiert, wenn ich Frauen in der Diskussion auf diese Tatsache hinweise, dann bekomme ich oft die Antwort, ja, die Männer hätten halt gar nicht verstanden, was da steht. Und das finde ich ehrlich gesagt etwas respektlos gegenüber dem Mann. Männer sind nämlich keine Dummköpfe und sie können gut verstehen, was Paulus hier sagt. Jedenfalls ist die Aufforderung, seine Frau so zu lieben, dass man sogar bereit wäre, für sie zu sterben, nicht weniger anspruchsvoll, wie die Aufforderung an die Frau, sich dem Mann unterzuordnen. Der Mann soll seine Frau mit einer solchen Hingabe lieben, dass er sich völlig aufopfert. Ja, er soll sogar bereit sein, für seine Frau zu sterben. So wie Christus für die Gemeinde sein Leben gegeben hat. Diese Opferbereitschaft ist auch für einen Mann nicht selbstverständlich. Und deshalb fordert Paulus die Männer hier dazu auf. Und gleichzeitig warnt er den Mann, seine Kraft nicht gegen seine Frau zu verwenden. Denn Männer sind stark. Sie sind den Frauen in ihrer körperlichen Kraft weit überlegen. Normalerweise kann eine Frau die Hälfte ihres Körpergewichts heben. Der Mann kann fast das Doppelte seines Körpergewichts heben. Der Mann ist der Frau kräftemäßig komplett überlegen. Eine Frau hat gegenüber ihrem Mann in der Regel keine Chance, keine Chance. Also ich könnte meine Frau problemlos irgendwo in die Ecke drücken, sie hätte keine Chance, sich gegen mich zu wehren. Der Mann ist einfach körperlich unglaublich überlegen der Frau in der Kraft. Natürlich, wenn die Frau Bodybuilding macht, ändert sich das Verhältnis ein bisschen. Aber ich spreche jetzt ja vom Durchschnitt, nicht? Von den Ausnahmen. Und deshalb ermahnt Paulus die Männer, geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Dem schwächeren Geschlecht sollen sie rücksichtsvoll begegnen, ihre Frauen keine Angst machen, indem sie durch ihre Kraft einschüchtern. Dass sie nicht mehr Pieps und Paps sagen können, weil sie Angst haben vor der Kraft, vor der körperlichen Kraft ihres Mannes. Und wie wichtig diese Ermahnung des Paulus ist, können wir in unserer Gesellschaft selber entdecken. Denn sonst wären Häuser für geschlagene Frauen überflüssig. Es gibt nicht wenige Länder, in denen die Frauen kaum Rechte haben und unterdrückt und diskriminiert und missbraucht werden. Männer beherrschen die Frauen und sie sind überzeugt, dass das ihr gutes Recht sei. Das ist ja noch das Verrückte am Ganzen. Aber der Mann, der Gott gefällt, spielt seine körperliche Überlegenheit gegenüber seiner Frau nicht aus. Männer Gottes sind selbstbeherrscht. Sie nehmen sich Jesus zum Vorbild, der sich aus Liebe zur Gemeinde geopfert hat. Mit dieser aufopfernden und hingebenden Liebe soll ein Mann seine Frau behandeln. Und so lautet der Leitsatz für den Mann: Würde Jesus so handeln? Würde Jesus sich so gegenüber meiner Frau verhalten? Würde Jesus so reagieren in dieser Situation? Lassen sich die Männer in der Ehe von dieser Frage leiten, werden sie ihre Frauen nicht demütigen, schlagen oder in irgendeiner Art unterdrücken. Sie werden sich auch bei wichtigen Entscheidungen mit ihrer Frau absprechen und nicht darauf pochen, dass die Frau sich zu unterzuordnen hat im Sinn von Unterwerfung. Der Mann, der sich von dieser Grundhaltung leiten lässt, wird seine Frau beschützen und sich für sie aufopfern. Ehe, wie Gott sie sich vorstellt, kann nur dann gelingen, wenn beide, Mann und Frau, in der Abhängigkeit von Jesus und in der Hingabe zu Jesus leben. Paulus gibt keine praktischen Anweisungen für diese Ehe, für die Ehe. Dafür gibt es viele gute und hilfreiche Ehebücher und Ehekurse. Aber Paulus macht uns auf die entscheidende Grundhaltung aufmerksam, die für das Gelingen einer Ehe unabdingbar ist. Und diese Grundhaltung lässt sich in einen Leitsatz fassen, der uns in den verschiedenen Situationen hilft, richtig zu reagieren. Der Leitsatz für die Frau im Blick auf ihren Mann lautet: Würde ich Jesus so begegnen? Und der Leitsatz für die Frau im Blick auf, für den Mann im Blick auf seine Frau: Würde Jesus so handeln? Wir sind es uns gewohnt, nach dem Nutzen zu fragen, den eine Investition in unser Leben bringt. Wir sind so in unserer Kultur so programmiert. Wir fragen, was habe ich davon, wenn ich eine Weiterbildung mache? Was bringt es mir, wenn ich regelmäßig zur Arbeit gehe? Und so weiter. Und wir realisieren manchmal nicht mehr, dass wir dieses Denken, dieses Kosten-Nutzen-Denken auch auf unsere Beziehungen anwenden. Wir fragen dann, welchen Nutzen bringt mir mein Partner? Hält sich mein Aufwand, meine Investition in die Beziehung in einem guten Verhältnis zu meinem persönlichen Nutzen? Bekomme ich den Eindruck, dass der Aufwand größer ist als der Nutzen? Dann kann es schwierig werden. Aber als Christen sollten wir in der Beziehung zu unserem Ehepartner keine Kosten-Nutzen-Rechnung machen. Darüber nachzudenken, ob mir mein Partner genügend Aufmerksamkeit schenkt, wird die Beziehung nicht verbessern. Es wird dazu führen, dass ich mich immer mehr um mich selber drehe. Und vielleicht denkst du jetzt, dass das alles so einfach klingt, aber du da vorne kennst meinen Ehepartner nicht. Das ist so. Denn mein Ehepartner, der orientiert sich überhaupt nicht an diesem Leitsatz. Würde er das tun, dann wäre ich bereit, meinen Teil auch zu tun. Ja, dieses berühmte Wenn, dann. Wir leben ja viel mit diesem Wenn, dann. Wenn das so wäre, dann wäre ich auch ein besserer Mensch. Und wenn der das tun würde, dann würde ich das auch tun. Und wenn das jeder tut, und wenn man in einer Beziehung immer mit dem wenn, dann werde ich auch. Dann lebt man 20 Jahre mit wenn. Er würde, dann. Aber er tut es nicht. Deshalb warte ich, bis er es tut und dann. Es könnte ja sein, dass sich dein Partner nicht so verhält, wie du das wünschst, weil du dich nicht so verhältst, wie er sich das wünscht. Weil du dich selber nicht an deinem Leitsatz orientierst. Weil du vielleicht wartest, bis er das tut. Und dann tust du das auch. Und er wartet auch, bis du das tust. Und dann würde er es auch tun, theoretisch. Was Paulus über die Verhaltensweise der Ehepartner zueinander sagt, ist keineswegs altmodisch. Auch wenn das immer so hingestellt wird. Jedenfalls ist der Beweis nicht erbracht, dass das Rollenverständnis unserer Gesellschaft heute zu besseren Ergebnissen führt. Diesen Beweis müsste zuerst einmal erbracht werden. Ich glaube nicht, dass das, was Paulus hier sagt, altmodisch ist, sondern ich würde sagen, hochmodern, jederzeit, in jeder Generation, in jeder Kultur anwendbar. Und was Paulus den Christen in Rom sagt, und damit möchte ich schließen, gilt in ganz besonderer Weise natürlich auch in einer Ehe. Lass im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen, übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Ich bete mit uns. Ja, Vater, wir wollen dir danken jetzt für die Zeit hier. Wir hören auch auf dein Wort. Danke, dass es deine Idee war, die Ehe. Aber wir wissen, dass es ein schwieriges Unternehmen ist, dass auch schon viele Verletzungen entstanden sind, viel Leid, dass auch Ehen auseinandergebrochen sind und man hätte nie gedacht, dass das einem selber geschieht. Es gibt viele Gründe, dass das geschieht. Und du kannst uns helfen, in diesem Wirrwarr auch von Rollenverständnissen, das, was uns auch durch die Medien, durch Filme immer wieder gezeigt wird, was beziehungsmäßig gerade aktuell ist, dass wir uns immer wieder zurückrufen lassen auf dein Wort. Und dass du uns hilfst, dass wir uns daran orientieren. Dass wir in unseren Ehen zusammenwachsen und reifen. Und dass wir den Segen erleben von dem, der kommt, durch das wir uns an dir orientieren. Und du kannst Heilung schenken, da wo Verletzung geschehen ist. Du kannst neue Zuneigung schenken. Du kannst Aufbrüche und Heilung schenken. Wir danken einfach, dass du ein treuer Gott bist und danke, dass du uns auch zeigst, in welcher Grundhaltung wir miteinander leben können. Amen.